Achtung, der eiserne Pferd.
There to meet with Macbeth.
Lichtposition 56, go.
Theater in Dosen, der Podcast.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Theater in Dosen, dem Podcast. Mein Name ist Charlotte Werner, ich bin Theaterpädagogin und Kulturmanagerin. In diesem Podcast spreche ich mit Menschen über ihre Leidenschaft für das Theater. Heute habe ich Birgit Bott mit dabei. Sie ist Chefin des Mahlsaals in Celle und außerdem Bühnenbildnerin. Hallo, schön, dass du da bist.
Schön, dass du mich eingeladen hast. Ich freue mich auch sehr.
Okay. Ich habe ja jetzt gerade schon gesagt, du bist Chefin des Mahlsaals und Bühnenbildnerin. Da dieser Podcast ja auch Menschen ansprechen soll, die eher wenig Ahnung vom Theater haben oder gerne ins Theater gehen, aber keine Ahnung haben, wie es hinter der Bühne läuft, magst du mir vielleicht erstmal erzählen, was das bedeutet, deine Berufe?
Ja, also als Theatermalerin in dem Sinne versuche ich natürlich die Illusion den Zuschauern rüberzubringen und gestalte nach Vorlagen der Bühnenbildner die gesamte Dekoration farblich. Sämtliche Gewerke, die vorher dort arbeiten müssen, also sei es Tischlerei, sei es Schlosserei, sei es auch Polsterei oder sowas, wird von uns als Theatermaler ganz zum Schluss farblich behandelt, sodass der Zuschauer diese Illusion hat und eintauchen kann in das Stück.
Okay, das heißt, dass du wahrscheinlich auch dann eher ungewöhnliche Dinge malen musst, immer mal wieder, weil Materialien auf der Bühne, damit es leichter ist, gar nicht aus dem Material sind, wie es aussieht am Ende oder ähnliches.
Es gibt auch Erfindungen, die wir als Theatermaler machen müssen.
Mhm.
Das heißt, es sind nicht nur die gängigen Maltechniken, die so ja die Künstler eigentlich so haben. Es gibt auch Materialien, mit denen noch keiner vorher experimentiert hat. Also es gibt da auch chemische Prozesse. Und manchmal ist es auch ein Glücksgriff, manchmal ist es aber auch ein Experiment, was in die Hose geht. Aber ja, das macht eben ja die Vielfalt dieses Berufes aus. Man
okay.
muss kreativ sein eben.
So Experimente, jetzt habe ich so jemanden vor mir im Kopf, der so mit so Reagenzgläsern hantiert, so sieht es ja wahrscheinlich in echt eher nicht aus. Kannst du mir vielleicht und damit auch den ZuhörerInnen ein Beispiel dafür geben, was das so für Experimente sein können?
Na, es gibt ja zum Beispiel in der Künstlerszene, gibt es ja diesen Reißlack, der ist sehr teuer, ist für Theater kann man sich das auf die Größe der Dekoration natürlich nicht leisten. Und wenn jetzt ein gesamtes Bühnenbild mit Reißlack behandelt werden soll, muss man sich was einfallen lassen, was billiger ist. Und da gab es natürlich Experimente mit Kleister, mit allen möglichen Klebematerialien, bis man da drauf gekommen ist. Leim reicht eigentlich vollkommen aus.
Okay.
Und wenn man die Farbe nicht drauf pinselt, sondern spritzt, dann liegt die Farbe nur auf der Oberfläche. Man benutzt dann auch noch den Heißluftföhn und dann reißt automatisch die obere Farbschicht auf diesem Leim, der ja da unten trocknet, aus Gründen, weil das eine ein Element ist, was schneller trocknet, das andere weniger trocknet. Und man hat dann den Reißlack-Effekt in groß.
Ach krass.
Das ist zum Beispiel ein Beispiel.
Abgefahren.
Das hat gedauert, ja. Aber naja, also es ist lohnenswert und ich benutze das jetzt immer wieder.
Cool. Jetzt bist du ja auch Bühnenbildnerin. Vielleicht kannst du da auch nochmal so 2, 3 Sätze zu sagen oder auch mehr, je nachdem, wie du magst.
Ja, kommt drauf an, wie. Ja, Bühnenbild, ich komme ja aus, eigentlich habe ich das gelernt, Bühnenbild. Mhm. Das ist eigentlich mein Ursprungsberuf gewesen.
Okay, wie lernt man das denn?
Ja, also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Es gibt die Möglichkeit, man studiert das an einer Kunsthochschule. Es gibt aber auch eine andere Möglichkeit. Und das habe ich gewählt. Ich bin Quereinsteiger. Ich habe über Assistenzzeiten hinweg diesen Beruf gelernt, und zwar praktisch eben. Und habe assistiert in Kassel und in München an der Staatsoper. Nach einigen Jahren ist man dann so gewieft, dass man sich im Grunde frei schwimmen kann. Und kann sich dann auch in anderen Häusern als freie Bühnenbildnerin bewegen.
Ah, okay.
Das heißt also, ich habe dann diesen Weg gewählt. Ich war dann sehr oft freiberuflich dann auch unterwegs, teilweise auch fest angestellt. Also ich habe rundum sehr viele Häuser, sehr viele Theater kennengelernt, hat mir unheimlich Spaß gemacht. Das war immer irgendwie wo anders und ja, bin auch 17 Mal umgezogen deswegen.
Das Theaterleben lässt grüßen.
Ja. Und ja, also man lernt viele Leute kennen. Man hat die Möglichkeit, andere Vorgehensweisen, andere Systeme kennenzulernen. Und das macht die Vielfalt eben aus. Und dadurch sammelt man auch Erfahrungen. Und das finde ich sehr wichtig auch.
Und als Bühnenbildnerin, also der Name sagt ja irgendwie schon, man gestaltet das Bühnenbild, aber wie läuft denn so eine Arbeit ab?
Es geht als erstes so los, also man bekommt ein Stück zugewiesen und man kriegt erstmal den Text, liest den Text durch, macht sich natürlich darüber Gedanken, wie stellt man sich das vor, trifft dann auch auf den Regisseur, der hat natürlich auch dieses Stück gelesen hat und auch seine eigene Vorstellung hat und auch seinen Wunsch hat, wie er denn das rüberbringen will, mit gewissem Sinn. Und dann setzt man sich zusammen und führt ein Konzeptionsgespräch. Und das ist nicht nur eins, manchmal sind es mehrere, wo man dann versucht, in Einklang zu kommen. Also mit den Vorstellungen des Regisseurs auch das Bühnenbild sozusagen umzusetzen. Und dementsprechend baut der Bühnenbildner ein Modell, entwickelt technische Zeichnungen. Und erst dann, wenn das von allen, also von dem Regisseur und von dem Bühnenbildner und von der Technik, das ist natürlich noch das Wichtigste, es muss ja auch machbar sein, abgesegnet worden ist, dann kann man in die Werkstattbesprechung. Und in der Werkstattbesprechung wird alles erörtert, was man braucht, wie hoch der Etat ist, ob das im Etat liegt, ob das technisch machbar ist. Und dann wird das alles abgeklärt. Eventuell muss man Sachen reduzieren. Das weiß man eben nicht im Vorhinein. Und dann geht das Ganze in die Produktion.
Okay. Ich habe jetzt des Öfteren schon bei Tisch dann so Mini-Bühnenbildmodelle stehen sehen in 1:1. Die baut dann auch der Bühnenbildner, oder?
Also das ist Maßstab 1:25, meine ich. Die baut der Bühnenbildner inklusive des Hauses, also wie denn das Haus, das Theater beschaffen ist. Das nennt man also Bühnenhausmodell. Und darin wird dann natürlich dieses Modell der eigentlichen Dekoration wird da auch meistens 1:1 umgesetzt. Also das, was in klein ist, von Maßstab 1:25, das wird dann hinterher auf normale Größe handhabt. Und genau die Farbgebung und so weiter ist alles in dem Modell.
Das heißt, wenn du jetzt als jemand, der im Mahlsaal arbeitet, unterwegs bist, dann setzt du hauptsächlich die Bühnenbildner von anderen BühnenbildnerInnen um und malst nach deren Vorgaben.
Genau. Okay. Also das heißt, ich bin im Malersaal ausführendes Organ, der Bühnenbildner, ja, deren Ideen man natürlich auch umsetzen muss. Manchmal kann man denen auch nicht in den Kopf gucken, was die denn möchten. Das ist dann manchmal auch schwierig. Aber ja, die meiste Zeit, man trifft natürlich den Geschmack und man möchte auch, dass dieses Stück super toll auf der Bühne aussieht und auch, dass es den Zuschauern gefällt.
Jetzt hast du ja schon gesagt, du bist zum Bühnenbild über Assistenzen gekommen. Jetzt würde mich interessieren, wie bist du überhaupt zum Theater gekommen? Okay, wenn du lachen musst, dann scheint es eine gute Geschichte zu sein.
Jetzt komme ich natürlich mit einem Klischee und leider Gottes war es aber so.
Okay.
Ich habe als 5-Jährige im Kinderballett im Staatstheater Kassel angefangen. Und wurde nach einem Jahr in Kassel selber ausgepickt von 4 Kinder, die beim Weihnachtsmärchen mitspielen durften.
Ach cool.
Das heißt also, ich habe da in einem Stück Schneeweißchen und Rosenrot ein Moosmännchen gespielt. Und in Klaus Klettermaus, das war auch ein Weihnachtsmärchen, Eichhörnchen. Irgendwann mal war ich auch ein Zwerg. Ja, also es gab immer was und es waren immer nur 4 bis maximal 6 Kinder, die da mitmachen durften und ich war immer dabei. Später dann, als ich ein bisschen älter wurde, da durfte ich auch schon im Ballettabend mitmachen, Nussknacker und ja, wie heißt Schwanensee. Natürlich immer in Begleitung der Eltern. Was ich toll fand, man hat schon ein kleines Honorar gekriegt.
Ach cool.
Ja, so wie so ein Statistenhonorar. Ja, das hat natürlich das Taschengeld aufgebessert. Und ich musste zu den Proben musste ich morgens schulfrei haben. Das heißt also, es musste eine extra Genehmigung eingeholt werden von der Schule, dass ich an 4 Wochen beispielsweise vormittags zum Proben musste. Das ging aber nur, weil ich in der Schule Klassenbeste war. Also von daher hatte ich diese Chancen. Naja, und wie es denn halt so ist, wollte ich natürlich prima Ballerina werden, was meine Eltern nicht befürwortet haben. Die meinen mit 30 erstmal dann aus dem Geschäft raus, ne? Und dann musst du eben Beruf lernen, mach lieber deine Schule zu Ende. Naja, und dann habe ich mein Abitur gemacht und wollte dann Tiermedizin studieren. Naja, ist aber daran gescheitert, dass mein Numerus Clausus, also sprich, dass der Numerus Clausus ziemlich hoch war und meine Abiturnoten bei 3,1 lagen.
Da war es dann mit der Klassenbesten vorbei, ja?
Ja, irgendwann mal kam dann der Abrutsch. Und bei 3,1 ist es natürlich, ja gut, ich habe mich dann angemeldet und habe mich auf eine Warteliste setzen lassen. Und dann hätte ich 6 Jahre warten müssen und dann dachte ich, dann bist du 34, bis ich fertig bin und wer weiß, ob ich es schaffe. Also musst du dir was anderes überlegen. Naja, und Kunst war immer so meine Richtung. Das heißt also, ich habe unheimlich viel gemalt zu Hause schon. Als kleines Kind schon, selbst in der ersten Klasse, konnte ich schon Figuren malen, die nicht wie Strichmännchen aussahen, auch von der Seite.
Bis heute nicht. Okay, krass, ja.
Ja, und und da dachte ich, du musst was mit Kunst machen. Ein Kunstlehrer in der Schule hat mich auch empfohlen, hat gesagt, du musst das unbedingt tun. Dann habe ich mich natürlich beworben bei einer Kunsthochschule in Berlin, bei der HDK. Ich bin nicht angenommen worden, weil meine Mappe nicht so besonders gut war. Und dann habe ich natürlich einen zweiten Anlauf gewagt, aber ich war mir noch so unsicher. Bevor es aber zu dieser Bewerbung kam, bin ich noch mal kurz in dieses Staatstheater Kassel rein und dachte mir, da wird ja irgendjemand sein, irgendein Bühnenbildner, der mir sagen kann, ob meine Mappe gut ist oder nicht. Und wie ich dann da so reinkam, da sagte der, das ist ganz hervorragend, außerdem musst du eh ein Praktikum machen, fang morgen hier an. So, und dann war ich dann am nächsten Tag schon als Praktikantin tätig, blieb dann, ja, ein Jahr war ich dann Praktikantin und die restlichen 2 Jahre wurde ich dann Assistentin. Und selbst da durfte ich schon 2 kleine eigene Stücke dekorieren, also sprich Bühnenbild dafür machen. Und Kostümbild ist nicht so mein Ding, aber ich mache es trotzdem. Naja, und schließlich kam dann irgendwann mal ein neuer Intendant, der natürlich die ganze Crew nicht mehr wollte und wollte dann seine eigene Crew mitbringen.
Wie das immer so ist, wenn der Intendant wechselt.
Der sagte mir natürlich, also es ist auch ganz gut, wenn ich mal so das Haus wechsle und die Stadt wechsle. Und ich wollte eigentlich gar nicht weg von Kassel, aber naja. Und der sagte dann, ja, es kommt hier eine ehemalige Assistentin von der Staatsoper München. Die wird hier Ausstattungsleiterin. Ja, dachte ich mir, schade eigentlich, ne? Ich wäre gerne hier geblieben. Und dann habe ich geschnallt, wenn da eine Stelle frei ist, ja, dann bewerbe ich mich doch gleich. Also nächsten Tag habe ich die Bewerbung abgeschickt, mitsamt der Mappe, die ich hatte, und habe auch gleich ein Vorstellungsgespräch bekommen, so innerhalb einer Woche, und sie haben mich genommen. Also von daher war das schon ein Erfolgserlebnis, von 100 Bewerberinnen, die dort angetanzt sind, gleich genommen zu werden. Also von daher. Ja. Und da habe ich dann 2 Jahre assistiert. Innerhalb der 2 Jahre hat das Gärtnerplatztheater München mich abwerben wollen.
Okay.
Was ich dann aber nicht gemacht habe, weil ja, Staatsoper hat schon einen ganz anderen Namen als Gärtnerplatztheater. Naja, ich bin aber danach nach Basel gegangen. Zufälligerweise auch wieder so, habe mitgekriegt, dass da eine Stelle frei wird und habe mich beworben und bin genommen worden. Das ging also reibungslos und da habe ich dann eigene Bühnenbilder gemacht schon. Und von da aus, danach, ja, nach 2 Jahren, da läuft ja der Vertrag aus, man will sich ja immer wieder verbessern, auch finanziell. So, und dann habe ich mir gedacht, ach, könntest ja auch mal freiberuflich arbeiten. Ja, und das habe ich dann auch gemacht. Ich habe dann ein paar Operetten bekommen in Ulm, in eine Oper in Antwerpen, in St. Gallen, in Hannover. Also bin dann so rumgetingelt. Und am Anfang ging das noch, aber irgendwann mal war es mir zu lästig. Man muss sich ja ständig verkaufen, man muss ja immer wieder mit seiner Mappe losziehen und immer wieder bitte, bitte machen, ich möchte einen Job. Mhm. Ja.
Hat auch immer finanzielle Unsicherheiten dadurch.
Ja, gut, ne? bei einem Stück habe ich, bei einer Oper habe ich mal 30.000 Mark verdient damals. Okay, so, ja. Und dann kam natürlich gleich das Finanzamt und hat die Hände aufgehalten. Ne? So, ja. Ich musste dann vorab dann schon eine Vorauszahlung leisten und irgendwann mal konnte ich mir meine Wohnung nicht mehr leisten. Also das war dann schon eine harte Nummer. Mhm.
Ne? Krass.
Und in der Zwischenzeit hatte ich kein anderes Stück, was das ausgeglichen hat. Ne? Mhm. Das ist natürlich und dann will man natürlich was anderes machen. Ich habe dann natürlich, ich erzähle jetzt hier einfach mal so.
Ja, mach, gerne.
Ich habe dann natürlich irgendwann mal kein Geld mehr gehabt und dachte, ich melde mich mal arbeitslos. Ja, das Freiberufliche, das zählte ja nicht. Und davor war ich eben in Basel, das zählte eben auch nicht, weil das nicht zu den EU-Staaten gehörte. Also habe ich natürlich kein Arbeitslosengeld bekommen.
Krass.
Oder? Naja, und dann dachte ich mir, wie kannst du dich finanziell über Wasser halten? Und dachte mir, zu dem Zeitpunkt, also das ist ja schon einige Jährchen her, zu dem Zeitpunkt war es so, Bühnenbild wurde gezeichnet per Hand. Ich mache das eigentlich heute noch, weil es einfach besser ist. Und damals kam gerade so die Computer-Ära auf. Und da habe ich mir gedacht, wenn ich jetzt ein Programm lerne, wo ich per Computer zeichnen kann, ne, dann bin ich die Erste, die das kann, dann kriege ich jeden Job der Welt. Das wollte ich natürlich machen, das kostete aber zu dem Zeitpunkt, hätte ich das selbst zahlen müssen, 24.000 Euro. Also Mark, Entschuldigung. Die hatte ich natürlich nicht. Und dann hat das Arbeitsamt zu mir gesagt, ja, das Einzige, was Sie machen können, Sie machen eine Umschulung zur Datenverarbeitungskauffrau. Da müssen Sie danach, nach dieser Umschulung, ein Jahr arbeiten in diesem Job. Und danach können Sie eine Weiterbildung beantragen. Da dachte ich, nimmst du eben den Weg. Also habe ich eine Umschulung gemacht. Bin mein Zweitberuf Datenverarbeitungskauffrau und Organisationsprogrammiererin mit IHK-Abschluss. Ich könnte aber heute überhaupt nichts mehr programmieren, weil die Computersprachen, die ich da gelernt habe, heute schon out sind. Mhm. Ja. Ich habe in dem Job noch ein Jahr, das heißt zwei Jahre sogar gearbeitet. Einmal in einer Softwarefirma, so Software GmbH, und habe da eine Software verkauft, war im Grunde Mädchen für alles, habe Rechnungswesen gemacht und solche Sachen. Habe dann aber bei einer Halbleiterfirma, so noch eine amerikanische Halbleiterfirma gearbeitet, als Marketingassistentin. Da konnte ich wieder ein bisschen kreativ sein und am Computer auch was gestalten. Also das fand ich schon nicht schlecht. Und die Probezeit war knapp vorbei. Ja, da bin ich schwanger geworden. Man ist dann aus dem Beruf raus. Ich habe dann zwei Kinder gekriegt in der Zeit. Mhm. Ja. So, dann habe ich mich erstmal um die Kinder gekümmert. Mein Ex-Mann, der war auch in München tätig. Wir waren auch in München dann. Und ist dann hier nach Celle gekommen. Ich war nach wie vor Hausfrau. Aber da fällt einem die Decke auf den Kopf. Man möchte irgendwas tun. Und zufälligerweise gab es hier eine Zeitungsanzeige vom Schlosstheater Celle. Aushilfe für den Malersaal gesucht. Also habe ich mich darauf beworben, habe dann diese Aushilfsstelle angenommen und habe mir gedacht, naja gut, wenn es nicht klappt, klappt es eben nicht. Ne? Ich habe das noch nie gemacht. Naja, und ist ein Versuch wert. Naja, ich habe dann angefangen, ich wurde immer wieder verlängert, bis das Theater nicht mehr anders konnte. Und da hat mich dann fest eingestellt als Theatermalerin. Und es gab dann einen Prospekt, sollte ein Theatervorhang sein, mit Faltenwurf und allem. Und dieser Prospekt sollte ursprünglich im Malersaal gemalt werden, aber man hat von vornherein gesagt, die im Malersaal können es nicht. Und dann habe ich darum gebeten, ich möchte es mal versuchen. Und dann haben sie skeptisch, haben so gesagt, naja, okay, 14 Tage hast du Zeit, probier es eben. Wenn es nicht klappt, haben wir immer noch Zeit, eine Fotografie zu bestellen. Ich habe mich dann da dran gewagt und habe es hingekriegt, sodass die damalige Intendantin dann gesagt hat, meine Güte, das ist ja Weltklasse-Niveau. Und sie sind ab heute Leiterin von Malerseite. Und so bin ich wie die Mutter zum Kind gekommen. So, und jetzt hänge ich oder bin die ganze Zeit eben im Malersaal und habe natürlich gesagt, ich möchte das nur machen unter der Prämisse, ich kann meinem alten Beruf auch noch Folge leisten, indem ich wenigstens so 2 oder 3 Stücke im Jahr machen kann.
Mhm, als Bühnenbildnerin.
Als Bühnenbildnerin, genau.
Verrückt. Langer Weg, viele Umwege.
Ja.
Spannend. Dann bist du ja dementsprechend wahrscheinlich auch sehr vielen Menschen über den Weg gelaufen in der Zeit. Gibt es so jemanden, wo du sagen würdest, der hat dich auf deinem Weg im Theater, zum Theater total beeinflusst oder irgendwie war so Mentor oder irgendwie sowas in diese Richtung für dich?
Naja gut, ich hatte einen sehr guten Lehrer. Das war also Walter Perderer, war Ausstellungsleiter im Kasseler Staatstheater. Und der hat mir natürlich von der Pike auf ja alles beigebracht, was man eigentlich wissen muss. Und er hat mich auch hinzugezogen, er hat sehr viele Gastspiele gemacht, auch in Wuppertal und sonstige Sachen. Er hat mir teilweise die Gastspiele übertragen, indem ich dorthin gefahren bin für ihn in seinem Namen und habe im Grunde das in anderen Theatern schon betreut. Ja, also der hat mich sehr beeinflusst, muss ich sagen. Er war auch genau und ja teilweise auch streng, ja. Mhm. Wenn es um technische Zeichnungen ging, dann wurden die ja wirklich, mussten die ja 100% sein. Das heißt, jeder einzelne Strich musste natürlich hat ja auch in der Architektur eine Symbolik und die musste ich natürlich beherrschen. Es musste alles ganz ordentlich sein. Modelle zum Beispiel wurden so gefertigt, dass sogar Schubladen aufgingen von irgendwelchen Schränken oder irgend sowas. Also wirklich, also 100% präzise. Wenn ich mir heute so Bühnenbildner angucke, was die manchmal für ein Modell machen, da zieht es mir manchmal die Schuhe aus, wo ich mir dann denke, was für eine präzise Situation wir hatten eigentlich, oder wie ich hatte da in der Ausbildung. Ich weiß gar nicht zu vergleichen mit dem, was es heute gibt.
Hast du vielleicht eine verrückte oder komische Anekdote für mich und meine ZuhörerInnen aus deiner Zeit im Theater?
Oh, da hätte ich mir auch.
Auch von mir aus auch mehrere.
Aus der Zeit hier vom Theater zum Beispiel hätte ich meine erste Premiere, oder nee, die erste war es nicht, dies war die vierte, hieß Strategie der Schmetterlinge und fand im Malersaal statt. Die gesamte oder beziehungsweise der halbe Raum war ausgelegt mit Wasser.
Warte, ich muss mal ganz kurz dazwischen gehen, weil du ja auch im Malersaal arbeitest, aber es hier auch eine Bühne gibt, die Malersaal heißt, dass es da keine Verwirrung gibt. Also nicht an dem Arbeitsplatz von dir Malersaal, sondern bei der Studiobühne Malersaal. Okay.
Da kamen schon viele Leute durcheinander. Ja, und da gab es eben so einen Teich mit einem Steg. Das war das Bühnenbild. Und jetzt wollte ich, dadurch, dass ich das Bühnenbild ja nun gemacht hatte, wollte ich natürlich auch so Wasserprojektion und also Projektion auf dem Wasser und an den Wänden haben. Das heißt, das Wasser musste sich bewegen. Es war vielleicht gerade mal 10 Zentimeter tief. Naja, und jetzt standen wir dann da und der eine plätscherte von der einen Seite, der andere von der anderen Seite, aber das war ja nicht kontinuierlich. So hat man natürlich mehrere Sachen ausprobiert. Man hat einen Föhn genommen, das war aber zu laut. Man hat versucht, so Wellencharakter zu erzeugen, indem man irgendwas da reinbrachte, aber da brauchte man einen Techniker dafür. Und dann sind wir zum Schluss drauf gekommen, so ein Cappuccino-Schäumer, also so ein, wie heißt das Ding?
So ein Milchschäumer.
Milchschäumer, ja. Den haben wir dann an der Seite reingehangen. Und haben den dann einfach ins Wasser gehalten und dann plätscherte das die ganze Zeit.
Ach, cool.
Ja. Bei diesem Stück war es natürlich so, ich war natürlich stolz auf dieses Bühnenbild. Es war mal außergewöhnlich, dass Wasser in einem Raum ist. Und so ging ich zur Premiere, natürlich erstmal oben in die Maske und dann habe ich mir gedacht, ach, lässt dir noch mal ein paar Locken drehen, damit du schick aussiehst, wenn der Applaus kommt. Naja, und dann saß ich dann da oben und die haben mir die Locken mit Heißwicklern dann gedreht und wir hatten da oben einen Spaß. Das Stück dauerte ungefähr anderthalb Stunden. Und nach einer Stunde höre ich plötzlich eine Durchsage, Frau Bott, bitte zur Bühne, zum Applaus. Und ich denke, oh, schon zu Ende? Weil sonst lief das immer anderthalb Stunden und jetzt nur eine Stunde, ne? Und ich hatte noch die Lockenwickler im Haar. Ich also alles rausgerissen. wollte dann vom vierten Stock runterlaufen in die Studiobühne Malersaal. Konnte aber von der einen Tür nicht rein und musste durch die gesamte Kantine auf der anderen Seite wieder hoch. Und als ich oben ankam, war der Applaus schon längst vorbei. Der Regisseur war stinksauer, dass ich nicht anwesend war. Und die Intendantin stand da und sagt zu mir, ja, Frau Bott, was machen Sie denn? Das ist ein Affront. Tja. Und das musste ich mir dann jahrelang anhören.
Gut, kann man ja auch nicht damit rechnen, dass das Stück plötzlich 30 Minuten kürzer ist.
Ja, ich weiß nicht, ob das am Plätschern lag oder an was anderem. Ja, also irgendwie, oder Text vergessen wurde, oder ich habe keine Ahnung.
Ja, manchmal wird ja auch ganz verrückt noch sehr spät irgendwie was rausgekürzt oder so.
Genau.
Ja.
Und ich gucke mir ja die Premieren, wenn sie laufen, grundsätzlich nicht an, weil ich habe immer Angst, es läuft was schief.
Ja, das kann ich aber verstehen. Ich habe als Regieassistentin auch durchaus den einen oder anderen Regisseur getroffen, der gesagt hat, du musst da für mich reingehen und mir sagen, ob das gut war oder nicht. Das ist klar. Kann ich schon verstehen, ja.
Ja. Oder, naja, es gibt dann noch eine andere Anekdote. Da gab es ein Weihnachtsmärchen, ich weiß nicht, das Schlossgespenst hieß das. Und dazu mussten wir, diesmal nicht Studiobühne, diesmal richtig Malersaal, mussten wir im Malersaal natürlich die Dekoration machen. Unter anderem war das auch eine Toilette, die königliche Toilette. Und die sollte dann bemalt werden, also eine weiße Toilette, die wurde extra gebaut aus Holz. Und es gab einen Toilettendeckel, der war rot. Und auf diesem Toilettendeckel und außenrum sollten so Fleur-de-Lis drauf. Ja, also diese Königslilie. Mhm. Das habe ich dann gemacht und habe dann schließlich festgestellt, oh, innen musste das Ding ja auch noch streichen. Man guckt ja auch von oben rein. Jetzt stand das Ding auf Böcke und dann sagte ein Kollege zu mir, soll ich dir das von den Böcken holen? Und ich natürlich, souverän wie ich bin, kann ich alleine. Und dann habe ich dieses Ding von den Böcken geholt. Da war der Deckel natürlich noch auf und wie ich denn das da runterhiefe, da knallt mir der Deckel vorne auf die Augenbraue und ich hatte eine Platzwunde.
Oh, Scheiße.
Das kann man wirklich sagen. Scheiße im wahrsten Sinne. Ja.
Au.
Das sind so kleine Dinger.
Also jetzt bist du ja auch schon ziemlich lange am Theater. Was macht denn für dich so die Faszination aus, am Theater zu arbeiten? Oder die Leidenschaft dafür?
Die Leidenschaft ist, für mich ist es immer was Neues. Es ist immer irgendwas, ja, was Kreatives. Ich kann mich selbst als, ja, und meine Kenntnisse kann ich voll mit einbringen. Es ist jedes Mal eine Herausforderung. Sei es jetzt, ja, aus künstlerischen Gründen, sei es jetzt aus zeitlichen Gründen. Manchmal ist die Organisation nicht das, was ich mir zu wünschen hoffe. Und demzufolge muss man natürlich auch richtig sich beeilen mit den ganzen Dingen. Es ist für mich eine Herausforderung zu sehen, auch wenn dieses Stück dann auf die Bühne kommt, wie es aussieht. Ich bin dann unheimlich stolz drauf, wenn ich weiß, meine Güte, das hast du oder beziehungsweise auch mehrere. Manchmal, ich habe da auch Praktikanten, oder einen Kollegen, wo ich mir dann sage, wir können richtig stolz sein auf das, was wir geschafft haben und manchmal innerhalb kurzer Zeit. In anderen Theatern hat man wesentlich mehr Zeit für die Theatermalerei. Und bei uns ist es wirklich, also ja, sehr, sehr straff. teilweise nur 5 Tage für ein komplettes Bühnenbild. Und wow. Das ist natürlich manchmal sehr sportlich.
Ja.
Und da muss man natürlich auch schnell denken können, man muss rationell denken können. Und das ist für mich eben dieses, ein Anreiz, ne?
Ja.
Etwas auf die Bühne zu stellen oder auf die Beine zu stellen, was sogar nach was Tollem aussieht und das so schnell gemacht zu haben.
Ja, du strahlst auch gerade, während du das erzählst. Ja. Wenn du deinen Beruf mit 3 Worten beschreiben müsstest, welche wären das?
3 Worten. Kreativ. Na, du bist jetzt lustig.
Ja, ich weiß, das ist eine schwierige Frage. Du kannst auch 3-mal kreativ sagen, wenn du möchtest.
Ja, kreativ, vielfältig, interessant.
Das hast du vorhin schon erzählt, dieser Theatervorhang, den du gemalt hast, das war sicherlich eine krasse Herausforderung. Aber ich frage mich so, was ist so vielleicht gibt's irgendwas, was du mal gemalt hast für ein Bühnenbild oder ein Bühnenbild, das du gemacht hast, wo du sagst, das war so schräg oder so anders, da kommt man so gar nicht drauf. Also kann man sich nicht ausdenken, so diese Kategorie.
Ja, das ist so eine Geschichte. Also ich meine, jeder Bühnenbildner, Abkupfern ist ja nicht unsere Sache. Viele machen es aber. Mhm. Ja. Ich suche mir im Grunde nur Anregungen, meinetwegen auf Ausstellungen oder ich gehe ins Museum oder ich sehe im Schaufenster irgendwas, ja. Oder so, das sind immer so Kleinigkeiten und die versuche ich dann natürlich irgendwie, wenn sie mir gefallen haben oder so, zu verbinden. Wenn ich merke, irgendwo ist was mich fasziniert, dann versuche ich das auch irgendwo umzusetzen. Momentan stehe ich zum Beispiel auf Gegenstände, die zusammengestellt werden und dann aus der Entfernung natürlich eins ergeben.
Ah ja, spannend.
Und das ist natürlich ein Aufwand. Ja, ich habe es noch nicht umsetzen können. Ich hatte bisher A, den Regisseur noch nicht, B, das Stück noch nicht und C, die Zeit noch nicht. Und ich stehe eher auf was Innovatives. Ich möchte auch gern was erfinden. Mhm. Ja.
Das ist dann vielleicht auch genau das Richtige, so ein Skill, den man haben muss, genau. Wenn man im Malersaal arbeitet und rausfinden muss, wie man dann eben so einen Reißlack imitiert.
Faszinierend, oder so. Ja, faszinierend fand ich jetzt, ich hatte jetzt 4 Praktikantinnen von der Oberschule für Gestaltung und faszinierend fand ich, dass eine davon, die hatte immer solche Ideen aus Farbresten, die wir aus Eimern ausgekratzt haben, tatsächlich Gegenstände zu formen.
Ach cool.
Und ich habe ihr faszinierend zugeguckt und sie hat das also wirklich super gemacht. Eine Tasse nur aus Farbresten. Also ich war überwältigt. Und sowas, ne? Mhm. So, das ist sowas, wo ich sage, boah, ne? Das hat was Innovatives. Man bleibt nicht stehen auf seinem Gelernten, sondern man entwickelt sich immer weiter. Und bei jeder Ausstellung, bei jeder Messe, bei jeder Vernissage oder sonst irgendwie was, ne, kommt immer irgendwas dazu, was einem Anregung gibt für was Neues.
Ja, ich finde auch ganz spannend, gerade weil es war mir vorher gar nicht so bewusst, kommt mir jetzt so im Gespräch hoch, das ist ja eigentlich total logisch, wenn man jetzt in diesen Berufen Theatermaler oder Bühnenbildnerin arbeitet, dann ist es ja nicht nur eine Leidenschaft für Theater, sondern auch für bildende Kunst, die sich da verbindet. Ne?
Ja, es ist bildende Kunst, es ist Illusionsmalerei, das, was man manchmal auf Hauswänden findet. Ja, es ist, man ist aber auch mit mehreren Gewerken zusammen. Also sei es jetzt Holz, sei es jetzt Metall oder sonst irgendwas. Es gibt immer irgendwelche Faszinationen, die dann mit einspielen. Und was ich natürlich auch immer besonders toll finde, wenn in einem Theater technische Vorgehensweisen oder Vorrichtungen vorhanden sind, mit denen man umgehen kann und daraus wieder was Neues gestalten. Deswegen finde ich solche Werkstattbesprechungen auch als Bühnenbildner oder als Theatermaler total interessant und interessiere mich auch für die Dinge, die jetzt für andere Abteilungen gedacht sind, ja, weil ich daraus auch wieder was entwickle. Auch ja, selbst Werkzeuge oder sowas, die es nicht zu kaufen gibt, ja, die entwickelt man dann selber. Das ist manchmal total spannend.
Eine letzte Frage habe ich noch. Es ist eigentlich keine Frage, sondern eine Aufforderung. Nämlich, beende den Satz, Theater ist...
Theater ist interessant. Theater ist vielfältig. Theater ist offen, ist zeitorientiert, ist solidarisch und ist Bildung, was ich natürlich wichtig finde, das gehört zur Kultur.
Mhm. Dankeschön.
Und ist toll.
Ja, da stimme ich zu. Okay, dann war es das für heute mit Theater in Dosen. Wenn es euch gefallen hat, dann schaut doch gerne mal auf meiner Website vorbei, theaterindosen.com oder den Social-Media-Kanälen Instagram @MomoWerner oder Facebook @theaterindosen. Ihr kennt wen, den ich unbedingt mal mit dem Podcast besuchen sollte oder habt Anregungen, Ideen, Meinungen, dann schreibt mir gerne eine E-Mail an kontakt@theaterindosen.com oder über die Social-Media-Kanäle. Thank you.